Ich weiß nicht, wo du gerade bist, vielleicht in Südtirol, vielleicht auch ganz irgendwo anders. Doch das, was ich weiß, ist, dass du am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit dem richtigen Podcast jetzt unterwegs bist. Wie schön, dass du bei Wenn das Leben spricht und wir beginnen zuzuhören, dabei bist. Geschichten sind nicht gleich Geschichten. Es gibt Geschichten, die berühren uns mehr, es gibt Geschichten, die berühren uns weniger. Und es gibt solche Geschichten, die gehen unter die Haut. Die Geschichte, die ich heute vorlesen darf, kenne ich vom Erzählen. Ich kenne sie nicht so, wie sie geschrieben wird, weil ich vorher die Geschichten nie durchlese. Und da es in meiner Arbeit immer wieder um die fünf Körper geht, werde ich heute auch diese Geschichte im Aspekt der fünf Körper erzählen, welcher Körper bei dieser Person am vordergründigsten war und welcher Körper ihr durch diese schweren Zeiten geholfen hat. Es geht um Existenz, es geht um Ungerechtigkeiten und es geht um viel, viel mehr. Deshalb bleib dran, nimm dir die Zeit, denn die Geschichte könnte auch etwas in deinem Leben verändern. Und wenn auch du möchtest, dass deine Geschichte unter die Haut geht, dann laden wir dich ein, dich mit uns in Verbindung zu setzen und uns deine Geschichte zu erzählen. Denn eins bin ich mir sicher, dass deine Geschichte hörenswert ist. Es liegt nur an dir, ob du sie mit uns teilen möchtest oder nicht. Ich freue mich auf sie. Gut, liebe Miriam, liebe Zuhörerinnen, ich erzähle diese Geschichte, die mir passiert ist, so wie ich sie in diesem Moment empfinde. Damals vor 20 Jahren, als sie mir passiert ist und ich die Konsequenzen mehrere Jahre getragen habe, habe ich natürlich alles anders gesehen und empfunden. Mein damaliger Mann hatte sich 2001 im Bereich Einrichtung selbstständig gemacht. Ich sorgte mich um unsere Kinder, 4 und 2 Jahre alt. Also konnte ich meinen Beruf als Modedesignerin und Schneiderin nicht ausüben. Ab und zu half ich auch in seiner Firma. Wir hatten viele Aufträge und die Firma wurde immer größer. So entschied sich mein Ex-Mann, eine große Halle mit einem Büro zu kaufen, sodass er noch besser arbeiten konnte. Damit er eine Halle kaufen konnte, musste er ein Darlehen aufnehmen und dafür verlangten die Banken Bürgschaft. Also sollte ich und seine Eltern bürgen. Ich war der Meinung, dass ich nicht bürgen sollte, denn mein Verstand sagte mir, dass es nicht gut ist, wenn er und ich in der Firma mit Schulden involviert sind. Auch verstand ich nicht, wieso ich als Bürger in Frage kam, denn ich hatte keinen Besitz und auch kein Einkommen. Doch mein Ex-Mann wollte um jeden Preis diese Halle und überredete mich. Ich sollte für eine kleine 5-stellige Summe unterschreiben, die in kurzer, überschaubarer Zeit von einem Kunden durch die Überweisung einer Rechnung wieder gedeckt sein würde. Also für mich kein Risiko. Ich unterschrieb und dachte über diese Bürgschaft nicht mehr nach und vertraute meinen Mann. Nach einiger Zeit zeigten sich in der Firma immer häufiger Probleme. Kunden, die Rechnungen nicht rechtzeitig zahlten. So konnten auch die Raten des Darlehens nicht mehr zurückgezahlt werden und auch weitere Rechnungen nicht mehr beglichen werden. Es kam so weit, dass der Firma Insolvenz angekündigt wurde. Bei einer Insolvenz werden für die Schulden alle Bürger zur Verantwortung herangezogen. Also wurde mir von der Bank mitgeteilt, dass ich als Bürger auch für die Tilgung der Schulden verantwortlich bin. Ich ging in die Bank, um nachzuschauen, wie meine Situation ist. Sie zeigten mir einen von mir unterschriebenen Vertrag, wo ich für eine hohe 6-stellige Summe Bürger war. Ich hatte einen Schock. Wie konnte das passieren? Ich war naiv. Als ich damals den Vertrag unterschrieben habe, habe ich keine Kopie mitbekommen, vertraute der Bank und meinen Mann. Ich konnte mir nicht erklären, wie ich für eine solche Summe Bürgschaft geleistet habe. Mit meinem klaren Verstand hätte ich das nie getan. Und ich kann garantieren, dass ich nie unter Drogen oder irgendwelchen Medikamenten stand. Da musste etwas nicht richtig gelaufen sein. Effektiv gab es im Vertrag etwas Verdächtiges. Normalerweise schreibt man in einem Vertrag die Summe, für die man bürgt, mit Handschrift. Zuerst die Summe in Ziffern und dahinter dieselbe Summe in Schreibschrift, immer mit Hand. Denn die eigene Handschrift kann nicht gefälscht werden. Hingegen die ausgeschriebene Summe dahinter war mit Druckschrift, sozusagen mit Computer geschrieben. Also konnte die Bank den Betrag ändern. Zum Beispiel, wenn 70.000 Euro in Handschrift stehen, kann man vor 70.000 Euro eine neue schreiben. Und es werden 970.000 und danach in Druckschrift 970.000 Euro einfügen. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals musste man die Summe mit Handschrift einfügen. Und es war nicht ausgeschlossen, dass mein Ex-Mann zusammen mit der Angestellten der Bank von dieser Manipulation wusste. Leider hatte ich nicht genügend Beweis, um die Sache vor Gericht zu beweisen. Ich weiß, es klingt verrückt und ich schämte mich, dass mir das passiert ist. Ich schämte mich vor den ganzen Leuten. Die Insolvenz fühlte sich wie ein Versagen an. Und vor allem schämte ich mich vor meinen Eltern und Geschwistern. Was dann geschah, war für mich sehr schwer und ich verlor meine ganze Würde. Es konnte mir niemand so richtig helfen. Da möchte ich einmal kurz einhaken und ich danke dir so sehr, liebe Geschichtenschreiberin, dass du uns daran teilhaben lässt, dass du uns erzählst, wie es dir ergangen ist. Und das, was du erlebt hast, ist etwas, das du in eine Verantwortung hineingestellt wurdest, die nicht deine ist. Du musstest etwas tragen und etwas übernehmen, was aus der heutigen Sicht einfach auch nicht als Mutter und Hausfrau imstande gewesen wäre, auch zu tilgen. Das heißt, so als würde dir etwas in deine Schuhe geschoben worden sein. Etwas ganz Großes, mit dem du alleine fertig werden musstest. Doch dieser Schuh war nicht dein Schuh. Du gingst mit einem Schuh, deinen Schuh, und dem anderen Schuh deines Ex-Mannes und seiner ganzen Geschichte durch das Leben und musstest auch noch kleine Kinder damit versorgen. Und deshalb ist es so, dass dein Emotionalkörper sich in diesem Sinne mit dieser Situation assoziierte. Er identifizierte sich damit, weil er glaubte, dass er aus diesem Schuh nicht mehr rauskam, dass er etwas auferlegt bekommen hatte, mit dem er jetzt umgehen musste. Und das tut schrecklich weh. Und deshalb kann ich total gut verstehen, wenn du dich schämtest. Das ist so wie der Emotionalkörper, der sich mit etwas identifizierte, was eine fremde Rolle ist. Du hast den ganzen Charme und das ganze Versagen deines Mannes mit übernommen, mit all diesen Schulden, diesen erlaube Großwahn, dieses es muss größer werden, ich muss noch mehr arbeiten, damit ich noch mehr verdienen kann, damit meine Firma wächst, damit wir wachsen, war eine wahrscheinlich große Überschätzung. Und die Rücksicht dir und euren Kindern gegenüber, die fehlte. Weil ich bin schon jetzt gespannt, wie es weitergeht, doch ich kenne ein bisschen die Geschichte. Das, was du da tragen musstest, das ist wie ein Blei an den Schuhen. Ein fremder Blei, der gar nie von dir entstanden wurde. Und diese Fremdüberlagerung, die setzte natürlich zu, weil da ganz viel Existenz in Frage gestellt wurde. Und vielleicht magst du dieses Bild von diesem Schuh mitnehmen, wie dein Schuh mit einer oder deine Füße mit einer fremden Prothese zugekleistert wurden. Und dieses ganze Gewicht musstest du mit dir tragen. Und ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, dass du weißt, dass dein Emotionalkörper etwas extrem Gütiges hat. Dass der ein so kreativer Geist ist, dass der mit allem etwas machen kann, der aus allem etwas machen kann. Und das ist etwas, was extrem wertvoll und extrem wichtig ist zu erkennen. Und ich nehme wahr, dass deine anderen Körper und auch das innere Kind nicht wussten, was jetzt auf dich zukommt. Doch ich sehe diesen Adlergeist, dieses Herzens einer Adlermutter, die ihre Flügel weit ausspannt, die alle in ihre Obhut nimmt, die Schutz brauchen, und die dann sagt, okay, dann nehme ich all meine Kräfte zusammen und gehe auch mit einem fremden Schuh, mit einem fremden Fuß weiter. Liebe Geschichtenhörer und Hörerinnen, diese Geschichte, wie gesagt, geht unter die Haut, und damit wir das unterstützen können, dass wir uns alle von fremden Schuhen lösen, ist es wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf das richten, was uns an unserer Kraft beschrieben hat. Weil ich bin mir sicher, dass wir alle manchmal fremde Schuhe getragen haben. Der eine war schwerer, der andere war ein bisschen leichter. Doch dieses Ich löse mich von jedem fremden Schuh. Vielleicht magst du das mal kommentieren oder vielleicht magst du dir das Bild vorstellen, wie auch du all die fremden Schuhe vor die Tür stellst und sagst, jetzt sind sie abholbereit an alle Adressenten, die ihre fremden Schuhe dir gegeben haben. Und ich glaube, dann bringen wir ein Stück weit Ordnung zurück ins Leben. Doch jetzt hören wir, was diese Geschichte mit uns weiter macht, beziehungsweise wie sie weitergegangen ist. Als meine Eltern und Geschwister waren mit dieser Situation überfordert, alle. Da ich nichts besaß und auch kein Einkommen hatte, konnte die Bank von mir nichts pfändigen. Das heißt, wenn sie von mir nichts bekommen konnten, dann könnten sie es früher oder später von meiner Familie. Meine Eltern hatten viel Besitz und sicher wussten das die Bankangestellte, bei der ich den Vertrag unterschrieben habe. In dem Moment, wo ich etwas erben konnte, wurde die Bank einschalten und die Summe der Bürgschaft einfordern. Ich wurde von meiner Familie verurteilt und vor allem von meinem Vater. Er hatte seinen Hof von seinem Vater an seinem Zeitpunkt übernommen, wo beinahe alles in Insolvenz ging. Er rettete damals alles und hatte mir mit meiner Mutter und unseren Geschwistern sehr viel aufgebaut. Nun war er irgendwie aufgefordert, noch vor seinem Ableben seinen Besitz an seine Kinder weiterzugeben, sozusagen die Erbschaft zu vollziehen. Das war für ihn nicht leicht und ich war die Schuldige. Und natürlich wurde mein Ex-Mann noch mehr verurteilt. Es vergingen einige Jahre, bis die Erbschaft abgeschlossen war. Das heißt, du musstest einmal damit fertig werden, dass dein Mann dir sehr viele Schulden hinterlassen hat und dass deine Eltern, vor allem dein Vater, so wie du das Männliche, dich verurteilt hat für etwas, was du gar nicht konntest. Wobei er wahrscheinlich dachte, wie bist du auf so etwas reingefallen? Erinnerst du dich, als du uns erzähltest, dass dein Verstand, dass irgendetwas sagte, nein, das kann doch nicht sein? Doch dass du trotzdem helfen wolltest, weil du für mich so eine Künstlerseele bist. Und dieses Helfen und Unterstützen wollen wurde dir in diesem Moment zum Verhängnis, doch gleichzeitig auch wurde der Phönix in dein Leben eingeflogen. Das heißt, auch wenn es wirklich nach Untergang aussah, hast du dir dennoch wahrscheinlich dein eigenes Reich erschaffen können. Und schauen, ob du diesen Schuh ausziehen konntest oder ob er dich heute noch vielleicht plagt. Und ich sehe einen Mentalkörper, dem die Tränen übers Gesicht laufen. Und das ist selten, weil der Mentalkörper immer gerne die Kontrolle hat und so irgendwie auf alles eine Antwort wissen will und auch hat und auch manchmal so tut, als ob es ihm doch gut ginge, obwohl es ihm sehr zusetzt. Und diese Wahrhaftigkeit deines Mentalkörpers ist so, als würde er die Tränen dieses Schicksals verweinen. Als würde er diesen Stillstand dessen, wo das ganze Erbe bedroht war, wo der Vater auch mit seiner eigenen Existenz gefordert wurde oder auch konfrontiert wurde, stillhalten. Und dass du das Gefühl hattest, ich bin es, die das verursacht hat. Und am Ende werde ich nochmal eingehen auf das, was du im Grunde genommen ermöglicht hast. Doch inmitten dieser Geschichte fühlte es sich so an. Und wir dürfen nicht vergessen, du hattest noch kleine Kinder und du hattest all deine Familie gegen dich. Und du warst allein. Und diese Träne deines Mentalkörpers war, glaube ich, tiefste Einsamkeit in diesem Moment. Und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ich möchte noch etwas ergänzen. Diese Schuldige, ja, du, das war in den damaligen Familien so, und vielleicht heute würden auch das noch manche bezeichnen, doch für mich bist du im keinsten Falle eine Schuldige, sondern die Frau, die die Aufgabe hatte, in dieser Familie etwas aufzudecken, weil es nicht zufällig auf deine Familie ging. Und dass etwas diese Erbschaft anrühren und berühren musste, damit sie in Bewegung kommt. Und durch diesen Engpass, das heißt durch dieses, wir müssen jetzt handeln, damit wir nicht alles verlieren, wurde das beschleunigt. Durch deinen Vater fühlte sich nicht vorbereitet. Und deshalb, glaube ich, empfand er so, wie er empfand. Das wollte ich noch ergänzen, liebe Geschichtenschreiberin. Ich bekam das Wohnrecht in einem alten Haus, denn ich durfte keinen Besitz erben, da ansonsten dieser von den Banken gepfändigt worden wäre. Und dann bekam ich noch eine Summe Geld, sozusagen meinen Pflichtanteil. Mit dieser Summe habe ich es geschafft, mich von der Bürgschaft der Banken zu befreien, frei zu kaufen. In der Zwischenzeit hatte sich mein Ex-Mann von mir getrennt. Meine Kinder hatten 9 und 7 Jahre und lebten bei mir. Ich arbeitete als Schneiderin zu Hause, damit ich bei den Kindern sein konnte und um unseren Unterhalt zu verdienen. Diese Zeit war sehr schwer für mich. Zuerst die Insolvenz, die Schulden, die Konfrontation mit meiner Familie und die Erbschaft, die Trennung, keinen Unterhalt für die Kinder und meinen Mann. Die Trennung, keinen Unterhalt für die Kinder, das heißt, mein Ex-Mann konnte nichts zahlen und war auch sonst keine Unterstützung. Ich wusste, ich musste stark sein, damit es meinen Kindern halbwegs gut geht. Als meine Kinder etwas älter waren, arbeitete ich als Schneiderin für Filme und Teilzeit in einem Atelier in Meran. Dann bekam ich eine feste Einstellung in einem renommierten Modegeschäft in Bozen als Abteilungsleiterin der Schneiderei. Da ich nun einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit regelmäßigen Einkommen hatte, wagte ich es, das alte Haus zu renovieren und nahm eine bescheidene Finanzierung auf. Ich habe aus dem alten Haus ein gemütliches, einfaches Heim für mich und meine Kinder gemacht. Nebenbei habe ich meine Kinder unterstützt, dass sie entweder studieren oder einen anderen Beruf, der ihnen gefällt. Das heißt, du warst auch dann noch, du wurdest verlassen, du wurdest noch einmal allein gelassen. Du warst schon alleine ohne diese Trennung. Jetzt mit der Trennung bist du noch mal alleine gelassen worden. Und das ist etwas, was noch einmal enttäuschte. Und ich kann nur betonen, wie kreativ dein Emotionalkörper ist und wie stark dein physischer Körper ist. Und diese Frau, die du bist, die hatte eine große Aufgabe. Und ganz spannend ist, dass die Bankangestellte, also wenn ich es jetzt richtig gelesen und verstanden habe, eine Frau war, die das noch mit unterstützte. So als hätte sie diesen Knopf geöffnet oder gelöst, damit das alles auseinandergezogen wird. Die Fäden, die auseinanderreißen, und irgendwann wird das Loch immer größer, bis gar nichts mehr zusammenhält. Und ich glaube, du hast alles getan, um das zusammenzuhalten. Doch irgendwann hast du verstanden, es geht nicht mehr, ich muss weitermachen. Und diese Kraft, die du besitzt, diese intelligente innere Frau, die in dir lebt, die hat eine Größe. Die hat etwas so Bewusstes, die hat etwas so Starkes in sich, das so bewundernswert ist. Und du hast auf alles verzichten müssen. Auf die Liebe, auf die Unterstützung, auf das Verständnis, auf das Mitgefühl und vor allem auch auf die Unterstützung als Mutter. Das heißt, du warst alleinerziehend im finanziellen und im emotionalen Bereich. Und ich möchte, dass ihr bitte Würde in den Chat schreibt und dass du dir, liebe Geschichtenschreiberin, deine Würde jetzt zurückgibst. Weil das, was du geleistet hast, das, was du geschafft hast, das ist würdevoll. Auch wenn du zu Beginn sagtest, ich habe mir meine Würde wurde mir genommen. Du hast dir deine Würde irgendwo bewahrt und jetzt darf sie wieder zu scheinen beginnen. Und du hast dir ein Haus eingerichtet und ich durfte in diesem Haus. Und dieses Haus, das spiegelt dich in allen Details, in jeder Ecke, in jedem Winkel. Und es ist so etwas Besonderes. Es ist ein Haus der Würde. Und mit dieser würdevollen Umgebung, die du dir mit Fleisch und Blut, mit deinen Händen, mit deinem Geist, mit deiner Kreativität aufgebaut hast, ist eine Burg, ein Turm, ein Schloss, eine Herberge, ein Nest für deine Kinder gewesen. Denn sie haben ja auch alles mitbekommen, was es bedeutet, einfach verlassen zu werden, die Mutter mit allem allein zu lassen. Und ich finde, das ist etwas, was Anerkennung finden darf und dass du auch mit deinem Beruf ganz viel möglich gemacht hast und deine eigenen Kleider energetisch wieder zusammengenäht hast, bis sie alle wieder eins gewesen sind und du wieder halbwegs durchatmen konntest. Nachdem ich auch den gröbsten Problemen heraus war, hatte ich einen Partner. Ich hatte damals noch kein großes Selbstwertgefühl und zog einen Partner an, der mir sehr viel spiegelte. Ich versuchte, vieles recht zu machen, passte mich an und entsprach seinen Erwartungen. Mir wurde dadurch bewusst, wer ich nicht mehr sein möchte und wie ich nicht behandelt werden möchte. Ich wollte nicht mehr eingeschränkt werden, also war diese Beziehung für mich nicht mehr stimmig. Auch bei meiner Arbeit war ich nicht mehr glücklich. Ich arbeitete viel und hatte fast keine Freizeit. Das brachte mich oft ans Limit meiner Belastungsgrenze. Ich wollte etwas ändern. Bevor wir in den letzten Teil der Geschichte eingehen, finde ich es super, dass du erkannt hast, dass du dich nicht mehr anpassen wolltest. Und dass der Schuh, den spüre ich jetzt, dass du den Schuh ausgezogen hast. Der Schuh deines Ex-Manns, der Schuh der Schuld, der Schuh der Scham, der gehörte nicht mehr dir. Du hast ihn getragen, um ihn vom Gröbsten zu befreien. Dadurch hast du für dich ein bescheidenes Häuschen bekommen. Du hast mit deiner Kraft alleine einen Traum bzw. ein Zuhause geschaffen, das sicher ist, wo niemand mehr reinkommen darf, um seine Bleischuhe abzustellen, sondern wo jemand hineintreten darf, um etwas Weiteres zum Erblühen zu bringen. Und dass du die Grenze spürtest und sagst, ich passe mich nicht mehr an. Ich habe für mich gekämpft. Ich habe für uns gekämpft. Ich musste so viel aushalten. Ich durfte nicht aufgeben, wegen meiner Kinder und auch wegen meiner Familie. Ich wollte nicht, dass sie auch alles verlieren. Und die Errötung dieses Schamgefühls, die hat sich wahrscheinlich gewandelt. Und in dieser Wandlung sehe ich jetzt eine Frau, die mit all ihren Körperschaften und ihrer wunderbaren Weiblichkeit zurückkam in das Leben, auf die Erde, auf ihren Platz, in ihr Schuhwerk. Vor ungefähr 2 Jahren habe ich dich, Miriam, auf Facebook gesehen. Und ohne dich zu kennen und ohne zu wissen, was überhaupt ein Channeling ist, habe ich bei dir ein Channeling gebucht. Deine Art und das, was du gesprochen hast, ist nicht nur in meinem Verstand angekommen, sondern hat mein Herz berührt und geöffnet. Ich habe dann bei dir die Engel-Naturwesen-Coach-Ausbildung und Moluna gemacht und durfte so vieles lernen oder mich wieder erinnern. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder mit mir und allem und mich verbunden. Ich habe vor einigen Jahren die Arbeit gewechselt. Da fühle ich mich wohl und kann meiner Kreativität mehr leben, habe mehr Freiheit, um meinen Hobbys nachzugehen und für mich da zu sein. Meine Kinder sind jetzt 29 und 27 Jahre alt und selbstständig und uns geht es gut. Die Beziehung mit meiner Mutter, der Vater, ist inzwischen gestorben und meinen Geschwistern ist gut. Ich bin so stolz auf dich und ich bin so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte und dass ich dich erkannt habe. weil da etwas sehr Leuchtendes in dir liegt, das anders beurteilt wurde als gerechtfertigt. Und du hast es geschafft, dass trotz allem alles wieder gut wird. Ich sehe so viel Messbänder, Nadel und Fäden und die Fadenröhre, ich weiß nicht, wie man die in der Fachsprache bezeichnet. Du hast Tag und Nacht alles wieder zusammengenäht, bis jedes einzelne noch so kleine Loch unsichtbar wurde. Das ist dein Verdienst. Und deshalb, liebe Geschichtenhörer und Hörerinnen, schreibt etwas, was ihr dieser wunderbaren Frau mitgeben möchtet auf ihrem Wege. Denn dadurch könnt auch ihr vielleicht eure kleinen Löcher stopfen und füllen. Und ich bin so dankbar, dass du dieses Channeling angenommen hast und die zwei Ausbildungen bei mir besucht hast, weil das ein Stück weit dich ermutigt hat, zu erkennen, wer du bist. Und mögest du bitte selbst sehen, was du gemacht hast, jetzt rückblickend. Und was dir auch alles genommen wurde durch das, was dir auch geschenkt wurde. Ich habe am Anfang von Phönix und vom Adlerherzen gesprochen. Aus der Asche, also aus dem Phönix zur Asche, aus diesem Sterbenden wieder geboren zu werden. Aus dem, wo andere vielleicht aufgegeben haben, hast du dich über deinen Emotionalkörper schlau gemacht und gesagt, okay, wie können wir das anstellen? Du warst fleißig, du gingst an deine Grenzen und du hast die Menschen, also deine Familie, konfrontieren müssen mit etwas, was wahrscheinlich bis heute nie passiert gewesen wäre, wenn nicht diese Situation der Insolvenz dazwischen gekommen ist. Deshalb mit meinem Auge der geistigen Welt hat trotzdem alles wieder seinen Sinn und seine Berechtigung. Ich habe immer das Gefühl, dass deine Aufgabe das gewesen ist, dieses ganze enge Konstrukt, dieses Halten, dich in die Mitte zu stellen, um es zu weiten. Du hast in deinem Familienkonstrukt etwas geweitet. Und ich glaube, dass das eine nicht unbedingt karmische Ebene, doch schon auch eine Ebene berührte, dass du all den Männern vergeben darfst und dass durch dich auch uns allen gezeigt wurde, zu was eine Frau fähig ist. Dass sie auch keinen Mann braucht, um ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Und dass du deinem Ex-Mann, dem Vater deiner wunderbaren Kinder, deine Tochter kenne ich, den Sohn ein bisschen von erzählen, durch dass du diese wunderbaren Kinder ins Leben, das Leben geschenkt hast und er der Erzeuger war, um auch dieses Bild der Frau nochmal ins schöne und gerechte Bild zu rücken. Und dass du vielleicht, wenn du mal an einem See kommst oder an einem Bach gehst, vielleicht nähst du was und das legst du im Sinnbild für deinen Ex-Mann und für alle anderen Männer, auch für den Vater, ins Wasser und sagst, und nun vergebe ich und all den Schmerz lasse ich in diesem Wasser fortfließen, dass das Wasser es weiter in jene Welle führt, in jede Strömung führt, wo es wirklich reingewaschen wird. Und dann bin ich überzeugt, dass du auch weitere neue Beziehungen führen wirst oder eine weitere Beziehung führen kannst und wirst. Sieh dich als diese leuchtende Sonnenfrau, die sich in die Mitte des Familienkonstrukts stellte, um es ausdehnen musste. Das, finde ich, ist ein sehr tiergerechtes Bild. Den Vater meiner Kinder, meinen Ex-Mann, sehe ich und höre ich nie. Und auch meine Kinder haben keine gute Beziehung mit ihm. Aber ich habe gelernt, dass er nicht mehr in meiner Verantwortung liegt. Ich habe gelernt, was tun, um aus einem Unglück oder einem Problem herauszukommen. Erstens nicht in Panik geraten, dann von der Situation etwas Abstand nehmen und von verschiedenen Perspektiven betrachten. Einschätzen, ob es mein Problem ist. Wenn ja, die Verantwortung übernehmen. Wenn nein, die Verantwortung nicht übernehmen. Denn vor den Problemen nicht flüchten, sie nicht schönreden, sondern realistisch betrachten und es mit vertrauten Menschen teilen. Irgendwie gibt es immer jemanden, der einen unterstützt. So schön, danke für diese Weisheit. Also habt ihr gehört, erstens, nicht in Panik geraten. Dann von der Situation etwas Abstand nehmen, verschiedene Perspektiven betrachten, einschätzen, ob es das Problem ist, Verantwortung übernehmen oder auch nicht. Nicht flüchten, nicht schönreden, sondern realistisch betrachten. Und es mit Menschen zu teilen, es auszusprechen, es zu kommunizieren. Welch Weisheit du hast. Dann den Glauben nicht verlieren, dass es immer eine Lösung gibt und nach Lösungen suchen. Wahrnehmen, dass die Umstände, die Realität jetzt eine andere ist und nach Veränderungen suchen und zulassen. Altes loslassen, sich neuen Situationen anpassen, dann neue Ziele setzen, neue Wege suchen, um das zu erreichen, was man sich wünscht. Und dann nicht erwarten, dass sich alles sofort löst. Wichtig ist der Weg zum Ziel und dabei das ändern, was möglich ist und das annehmen, was im Moment nicht veränderbar ist. Jeden Tag kleine Schritte machen und das erledigen, was wichtig ist. Dann Entscheidungen treffen und keine Angst haben, ob es wohl nicht die falschen sind. Und selbst Entscheidungen treffen, in sich hineinhorchen und versuchen zu verstehen, was für einen selbst das Richtige ist. Ich habe erkannt, dass ich im Leben oft Probleme bekommen habe, wenn ich meine Entscheidungen von anderen beeinflussen ließ. Wichtig ist auch, dass ich immer wieder positive Gedanken pflege, Gutes für mich tue, schöne Emotionen lebe, um die schlechten zu kompensieren. Mir ist bewusst, ich bin erwachsen und für mich selbst verantwortlich. Ich kann mein Leben bewusst gestalten. Das Wichtigste für mich ist dem Leben vertrauen. Wenn ich so zurück in mein Leben blicke, dann sehe ich, wie es in vielen Scheiben zersplittert ist. Ich dachte früher, dass im Leben immer alles glatt laufen muss. Krisen, Krankheit, Unglück und so weiter sind Schwächen und man müsse sich dafür schämen. Ich habe gelernt, meine Brüche, Scherben anzuschauen, sie zu verstehen, daraus etwas zu lernen und etwas Neues entstehen zu lassen. Es ist vergleichbar mit der japanischen Kunst Kintsugi, wo ein zerbrochener Gegenstand, meistens Keramik, wieder zusammengefügt wird. Dabei wird eine spezielle Technik angewandt. Alles zerbrochene Stücke werden mit Kleber verbunden, mit Gold versiegelt. Es bedeutet goldenes Zusammensetzen. Am Ende sieht man alles zusammengefügte, Teile mit Gold verbunden, diese wie goldene Narben aussehen. So entsteht eine neue, starke, individueller und wundervoller Gegenstand. Sobald ich meine Vergangenheit verstanden habe, daraus gelernt habe, kann ich sie hinter mir lassen. Die Vergangenheit hat keine Wichtigkeit mehr. Es zählt nur mehr das, was nun ist und passieren wird. Wie schön du da diese Erkenntnisse in die Umsetzung gebracht hast. Wie sehr du aus diesen Erkenntnissen für dich schöpfen kannst und wie viel Vorbildenergie und wie viel Kreativität und wie viel Liebe in dir stecken. Es ist etwas geschlüpft, es ist etwas geboren worden, das dich in all deiner Meisterkraft wieder zusammengeführt hat. Du hast dich nie gescheut, deine Hände einzusetzen. Und das ist etwas, was dein Lebenswerk beschreibt. Und dafür danken wir dir alle. Und deine Kinder am meisten, weil du ein Vorbild warst. Wenn ein Problem da ist, weil das Leben ist nicht glatt. Das Leben ist eine stürmische Welle. Das Leben ist der Ausdruck von allem, vom Zerstörerischen und auch vom Verbindenden. Dann hast du ihnen gezeigt, dann nimm deine Hände, nimm dein Herz. Und geh weiter. Und das ist etwas, was ihnen so viel in ihrem Leben weiter unterstützen wird. Und ich sehe einen Vater, der von oben zu dir schaut und der lächelt. Er hat keine Worte, doch hat einen sanften Blick, in dem er dir sagen möchte, danke, dass du all das mitgebracht hast. Mir ist jetzt bewusst, dass wir Menschen die Gabe besitzen, die Fähigkeiten haben, nach jedem Unglück im Leben wieder zu regenerieren, zu heilen, sei es körperlich oder seelisch, um gestärkt und weiser hervorzugehen. Heute verstehe ich, dass ein Unglück im Leben eine Gelegenheit ist, eine Chance ist, etwas im Leben zu verändern und etwas Schönes daraus zu machen. Ich würde folgenden Titel meinem Buch geben: Dem Leben eine Chance geben. Dem Leben eine Chance geben. Das ist ein so schöner Buchtitel. Danke, dass wir darin lesen durften. Danke, dass du uns das erzählt hast, dass du uns Mut gemacht hast, dass du die Frauen in ihre Sonnenkraft stelltest und dass wir die Männer erlösen dürfen von all diesem Schmerz. Vielen Dank, Miriam. Danke an alle, die mich diese Jahre unterstützt haben. Und ein ganz, ganz großes Dank an meine beiden Kinder. Ihr habt mit mir zusammen so viele Situationen gemeistert. Und nun seid ihr wunderbare Erwachsene. Ihr seid der wertvollste Schatz in meinem Leben. Ich liebe euch. Und das werden sie erwidern, weil diese Liebe zu dir als Mutter von ihnen aus unendlich groß ist. Vielleicht hören sie diese Geschichte. Vielleicht kommentieren sie auch etwas. Vielleicht teilen sie was mit dir. Doch mögest du anerkennen, wie großartig dein Emotionalkörper ist und wie gütig dein Mentalkörper ist und wie stark dein physischer Körper ist und mit wie viel Weisheit dein spiritueller Körper gesegnet ist. Ohne diese deine Körper wäre all das nicht möglich gewesen. Und deine Seele wusste, in welche Situation sie dich schickt. Sie wusste, dass du eine große Aufgabe hast, die dir mehr und mehr bewusst werden wird und dass du die Einzige bist, die diese Aufgabe meistert. Und damit dein Licht verstärkt wird, wurden dir zwei Seelen auf die Erde gesandt, die dich dabei unterstützen, all die Scherben aufzuheben, zusammenzukleben und auf deine künstlerische Art, auf südtirolerische Art, nicht japanische Art, wieder mit Gold und Silber zu verzieren. Ein Kunstwerk aus all den Scherben deines Lebens zu machen. Ein Kleidungsstück, einen Kimono, den es noch nie zuvor so gegeben hat. Und das wird deine Aufgabe sein, die Löcher, die Kleidungsstücke der Menschen neu zu nähen, bis es ihre eigene werden. Danke aus diesem Herzen. Ich verneige mich vor dieser Geschichte. Du hast meine große Anerkennung. Die hat jeder, der in meinem Podcast kommt. Und ich sehe dich. Wie schön, dass du sie mit uns geteilt hast. Sie kommt jetzt in meinen Ordner, wo sie mit Würde aufbewahrt wird, um in die Transformation auf allen Ebenen gehen zu können. Mögest du das Licht erkennen. Möget ihr Geschichtenhörer und Hörerinnen ebenso kurz innehalten, an eure Geschichte denken. Und ich frage euch, wo seid ihr das Licht gewesen im Leben anderer Menschen und im Leben eurer Familie? Danke, dass ihr da seid. Schenkt mir ein Like, ein Kommentar, abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, helft mir dadurch zu wachsen. Und es kostet euch nichts, doch für mich bringt es enorm viel. Ich danke. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Mögest du nun dem, was du gerade unterbrochen hast oder tust, folgen mit ganzem und offenem Herzen. Alles Liebe.